0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch.
Auf nichts ist Forst so stolz wie auf seinen Rosengarten. Besonders an diesem Wochenende. Tausende kommen in die nice Stadt, um die Rosen zu feiern. Die Rosengartenfesttage sind der Höhepunkt eines jeden Gartenjahres im Park. Zu keiner Zeit blühen so viele der über 1000 Sorten auf den 17 Hektar an der Neiße so schön wie jetzt. Dafür sorgt Parkmanager Stefan Palm. Mit seinem Team lässt er den über 100 Jahre alten Park Jahr für Jahr neu aufblühen. Wie er dabei den traditionellen Garten erhält, obwohl keine der ersten Rosen mehr dabei ist, wann der Parkmanager am liebsten im Rosengarten ist und warum Besucher dann nie dabei sein werden, das verrät Stefan Palm an genau diesem Rosengarten-Festwochenende jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus, und damit herzlich willkommen. Stefan Palm, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind und schön, dass wir Sie an diesem Wochenende loseisen konnten.
Ja, ich freue mich natürlich auch. Danke für die Einladung und bin natürlich gerne mal nach Cottbus gekommen.
Ja, das ist schön, aus Forst nach Cottbus, aber an diesem Wochenende ist die Richtung eigentlich eine andere, oder? Aus Cottbus nach Forst muss man ja fahren.
Ja, ich hoffe doch sehr. Also wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben in der Vorbereitung und das sollte man jetzt auch merken, wenn man den Rosengarten besucht. Und ich hoffe, dass wirklich viele dieser Einladung folgen.
Ja, also an diesem Wochenende großes Rosengartenfest. Das gibt es auch schon seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren?
Oh, die Jahreszahl müsste ich jetzt nachdenken. Also die ersten Rosengarten-Festwochen fanden tatsächlich 1939 statt.
Oh, so lange noch her.
Unter ganz anderen Umständen. Und dann gab es natürlich eine Pause, kriegsbedingt und auch zerstörungsbedingt danach. Ja. Und dann hat man 1953 wieder angefangen, also zum 40. Jubiläum der Anlage.
Also ist das schon eine wirkliche Tradition, muss man sagen, die es schon so lange Zeit gibt. An diesem Wochenende wieder. Warum sollte man heute am Sonntag unbedingt hinfahren? Was sagen Sie, was ist der entscheidende Grund?
Na, ich denke, der entscheidende Grund sind immer noch die Rosen, aber wir haben natürlich an den Festtagen doch ein bisschen mehr Kulturprogramm, als wir uns sonst in der Anlage darstellen können. Und heute, also am Sonntag, ist es dann ein Bühnenprogramm, noch ein Nachmittagsprogramm, Konzertprogramm.
Ja, also da ist einiges zu hören, aber natürlich auch was zu sehen. Was blüht denn jetzt gerade so schön?
Es sind noch etliche Sorten am Blühen, also die ersten Sorten sind natürlich schon durch nach der Hitze in der vergangenen Woche. Aber wir haben, ich würde mal sagen, noch bestimmt 400 Rosensorten in voller Blüte.
Ja, also da ist wirklich noch was fürs Auge auf jeden Fall dabei. Unbedingt hinfahren, heute noch an diesem Sonntag, das Rosengartenfest in Forst. Der Rosengarten an sich, Sie haben es schon vorhin gesagt, also auch schon ziemlich alt. Wann ist er denn gegründet worden? Was haben wir da für Zahlen? Was haben wir für historische Aufzeichnungen?
Ja, wir sagen 1913 oder 1913 war eine Rosengartenbauausstellung und es war eigentlich gar nicht geplant, dass es ein Rosengarten wird, sondern wie der Name schon sagt, Ausstellung sollte eine Verkaufsschau werden, also und eine Leistungsschau fürs Gärtnergewerbe und so alles, was damit zu tun hat, also vom Steinmetz, Bildhauer bis zum Bewässerungstechniker, wenn die auch damals noch anders hießen. Und dann war das damals so erfolgreich mit 380.000 Besuchern, dass man sich dann entschlossen hat, eine Dauerausstellung draus zu machen oder eine Daueranlage.
Ja, das ist dann gebaut worden und seitdem ja auch wirklich ein Markenzeichen von Forst, muss man wirklich sagen. Also dieser Ostdeutsche Rosengarten ist ja tatsächlich weit, weit, weit bekannt.
Ja, absolut. Also das ist für uns natürlich das Aushängeschild. Auch dann letzten Endes der Grund, warum wir dann Rosenstadt auch geworden sind. Also dass man die Rose auch über den Garten hinaus noch im Stadtbild und nicht zuletzt auch im Logo der Stadt sogar aufgenommen hat.
Ja. Stefan Palm, sind Sie Manager des Rosengartens in Forst? Was muss man denn sein, um Manager zu werden? Sind Sie Gärtner? Haben Sie einen gärtnerischen Hintergrund oder was sind Sie?
Ja, klar. Also Gärtner ist, glaube ich, mal das allererste, was man sein sollte. Ich habe also Landschaftsgärtner mal gelernt, gleich nach dem Abitur. Dann studiert man irgendwas drauf, was dazu passt. Also in Richtung Landschaftsarchitektur, Landespflege nannte sich damals das bei uns. Und dann habe ich viele Jahre als Landschaftsarchitekt gearbeitet, in der Tat, also auch hier in Cottbus viele Projekte begleiten dürfen. Und schließlich hatten wir dann auch Projekte im Ostdeutschen Rosengarten und als wir die soweit abgearbeitet hatten, kam dann da tatsächlich auch eine Stellenbeschreibung oder Stellenausschreibung und da habe ich mich beworben, weil es natürlich, wenn man dann in Forst auch noch wohnt und so eine Anlage begleiten darf, ist eigentlich für einen Gärtner immer so, sollte so das Ziel sein, dass man irgendwann mal so eine historische Anlage hat, für die man dann auch planen kann. In
Ruhe. Ja, jeder Gärtner wünscht sich einen großen Garten, Sie haben einen ganz besonders großen wahrscheinlich.
Genau, so könnte man es sagen.
Ja, das Besondere an diesem Rosengarten in Forst, was ist das aus Ihrer Sicht?
Da werde ich öfters gefragt. Ich denke, es ist die Kombination. Also wir haben eben nicht nur 1000 Rosensorten in allen Farbvariationen und Duftvarianten, sondern wir haben halt dieses historische Ensemble, also viele Jugendstil-Elemente, aber auch eben Elemente aus den 50er Jahren, aus den 60er Jahren, die da reingekommen sind und auch dann so die Sanierung natürlich der 90er Jahre, auch was zur Deutschen Rosenschau 2013 passiert ist und alles aber immer in dem denkmalpflegerischen Kontext gehalten, also dass man immer diese Ergänzungen, die man vorgenommen hat, behutsam vorgenommen hat und immer darauf Wert gelegt hat, dass sie sich einfügen und dass sie nicht irgendwie dominieren oder selbst, sagen wir, Überhand nehmen, sondern dass wirklich sich das in die Gesamtanlage immer eingeführt hat. Und damit ist man, glaube ich, ganz gut gefahren.
Ja. Wie viel ist denn noch original aus den Gründungsjahren? Eine Rose wird ja nicht so alt.
Nein, Rosen in der Tat eigentlich gar keine mehr, wenn man ehrlich ist. Sag mal, wir haben die Rosen, wir haben sicherlich Rosen, die seit 30, 40 Jahren im Bestand sind. Aber das sind dann eher Einzelexemplare. Wenn Sie jetzt das, was unser Bild ausmacht, was wir mit dem Rosengarten verbinden, ist der Neuheitengarten. Und da haben wir, sagen wir mal, so einen durchschnittlichen Standzeit von etwas über 10 Jahren. Mhm. Und man will ja auch immer neue Sorten zeigen. Und es ist eben so, dass die Rose natürlich wie alle Pflanzen auf den Klimawandel auch reagiert oder auf geänderte Umweltbedingungen. Und da gibt es dann Sorten, die nach ein paar Jahren auch einfach nicht mehr so gut klarkommen. Und da muss man halt, da kann man ja auch was ändern.
Ja, also es ist ständig in Bewegung, glaube ich. Das ist immer wieder was Neues. Sie müssen sich auch immer wieder neu aufstellen, aber dennoch in der Tradition bleiben.
Ja, ich glaube, das macht auch die Anlage aus. Der Forster Rosengarten ist halt ein Stück weit Forster-DNA mittlerweile. Ja. Ne? Und die Forster identifizieren sich auch alle damit. Und das ist natürlich auch wichtig, weil ansonsten wäre die Anlage ja nicht zu halten. Es nützt ja nichts, wenn wir jetzt so ein paar Enthusiasten sind und sagen, ach, wir finden unseren Garten toll und wir halten den. Es müssen ja auch viele ihre Beiträge leisten. Das schafft man einfach mit wenigen Leuten nicht.
Ja. Machen Sie so Umfragen? Wissen Sie, ob die Forster regelmäßig in den Garten kommen oder sind das mehrheitlich Besucher?
Na, sowohl als auch. Also ich sag mal, wenn Sie das natürlich hochrechnen auf die Besucherzahl, Forst hat 18.000 Einwohner und da müsste jeder schon dreimal im Jahr gehen. Das machen vielleicht viele auch, aber wir unterscheiden ja auch zwischen dem eintrittspflichtigen und eintrittsfreien Teil. Also, das kann man auch jetzt, glaube ich, so ganz
wissen Sie nicht ganz, ganz genau. Fest sagen. Ja, aber man weiß ja, die Forster, die lieben ihren Rosengarten. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Und dass es auch immer ein Highlight ist, diese Rosengartenfesttage in jedem Jahr, das ist auch klar. Ich glaube, das ist auch für Forst jedes Jahr ein riesengroßer Höhepunkt.
Ja, absolut. Und die letzten 2 Jahre hat schon was gefehlt, muss man einfach sagen, im Kalender.
Ja. Manager eines solchen Rosengartens zu sein, wie sieht da Ihr Alltag aus? Was ist das, was Sie täglich machen müssen? Inzwischen sind Sie ja auch mehr geworden in Forst, nicht nur Manager des Rosengartens.
Ja, na, ich bin Werkleiter eines städtischen Eigenbetriebes, also das kommt so aus dieser Geschichte, 100-jähriges Jubiläum vor fast 10 Jahren, 2013, da hat man in der Vorbereitung eine wirtschaftliche Durchführungsgesellschaft gegründet und hat eben damals auch festgestellt, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man das nicht in so einer Verwaltungsstruktur in der Stadtverwaltung ansiedelt oder weil es da eben für den Rosengarten ganz viele verschiedene Zuständigkeiten gibt oder gab. Ist ja logisch, die einen kümmern sich um die Reinigung, die anderen um den Gartenbau, die dritten vielleicht um irgendwelche Wasseruhren, die abgelesen werden müssen oder sonst was. Und und gerade in dem Bereich Tourismus und Besuchermanagement, da ist es dann schon wichtig, dass es sehr koordinierter abläuft. Ja. Und das hat man halt dann 2013 schon im Vorfeld auf den Weg gebracht und hat dann eine Organisationsuntersuchung gemacht und hat dann in der Folge diesen Eigenbetrieb gegründet, 2015. Und das hat ein paar Jahre auch in der Entwicklung gebraucht. Das war auch relativ schnell damals. Und im Ergebnis der letzten 3-4 Jahre der Entwicklung bin ich halt jetzt da auch Werkleiter für diesen Eigenbetrieb. Das heißt, wir haben den Rosengarten als natürlich Haupteinrichtung, aber auch das Brandenburgische Textilmuseum, was jetzt derzeit im Umbau ist.
Ja.
Dann das Team Veranstaltungen ist quasi unserem Eigenbetrieb zugeordnet. Das sind die Kolleginnen, die im Prinzip die Rosengarten-Festtage zum Beispiel vorbereiten, weil natürlich auch aus der Tradition gewachsen viele Veranstaltungen im Rosengarten sind. Da hat sich das ganz gut ergänzt. Und alles, was Tourismus-Service und Marketing ist, also auch unsere Touristinformation, gehört eben auch zu diesem Eigenbetrieb.
Ja. Und was ist da Ihr täglich Brot? Das müssen Sie machen.
Naja, querbeet. Also ist natürlich versuche ich früh erstmal im Garten zu sein.
Ach, ja.
Und ich habe da zum Glück noch einen Gärtnermeister und auch andere Kollegen jetzt vom Städtischen Betriebsamt zum Beispiel, die uns da wirklich unterstützen. Und da spricht man so die wesentlichen Dinge durch, die halt so in der Woche passieren sollen und können und müssen. Das ist dann auf jeden Fall ein Jour fix montags früh, das ist ein heiliger Termin, das ist ganz wichtig. Und dann sind es natürlich viele Abstimmungstermine in so einer Stadtverwaltung. Ne? Das sind Dienstberatungen mit der übergeordneten Stelle und dann aber auch mit den verschiedenen Teams im Eigenbetrieb und dann projektbezogen natürlich irgendwelche Veranstaltungen, Abstimmungen und so weiter.
Ja, aber selbst an einer Rose sind Sie nicht mehr. Arbeiten Sie nicht mehr.
leider seltener. Natürlich schon, ein paar Rosen hat man ja auch zu Hause und wir machen ja auch die Rosenseminare. Das macht dann auch wieder riesen Spaß, wenn man dann auch selber mal wieder an die Schere kommt. Sollte man auch nicht immer, also es geht auch nicht immer gut.
Zeigen gerade Ihren Daumen, hier ist aber schief gegangen jetzt gerade.
Ja, da habe ich ein bisschen unsachgemäß gearbeitet. Okay, aber leider nicht. Und das, wir haben ja doch an die 10 Gärtner in der Anlage und die machen das auch ganz gut und die sind da auch viel schneller mit der Schere als ich natürlich.
Ja. Was ist denn die Faszination der Rose für Sie persönlich? Ich meine, man muss sich ja damit auch identifizieren und man lässt sich wahrscheinlich auch ganz gut einfangen in so einem schönen Garten.
Die Faszination könnte man in mehrerer Hinsicht beschreiben. Also natürlich ist es, wir sagen immer in den Gesprächen mit den polnischen Partnern, wir haben ja viele polnische Projektpartner, die Rose ist halt international. Ne? Diesen Duft oder die Farbe, die spricht halt alle an. Da gibt es keine Sprachbarriere. Ne? Also der Forster Rosentraum als Rose ist bei unseren polnischen Partnern bekannt und beliebt und wird da absolut auch geschätzt. Das ist das eine. Das andere, Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren.
Faszination
Rose.
Was es ausmacht.
Ist natürlich ein rein gärtnerisch gesehen, ganz nüchtern betrachtet, ein Blühgehölz, was aber sehr ausdauernd ist. Also wir haben da Hauptblüte im Juni, die dann schon je nach Witterungslage 14 Tage, 3 Wochen auch gut anhält. Und dann haben sie meistens so eine kleine Delle, müssen sich ein bisschen erholen und Kraft sammeln für die zweite Blüte. Und dann hat man wirklich nochmal eine Blüte bis in September, Oktober rein. Und das hat keine andere Pflanze.
Ja.
Das schaffen die anderen nicht.
Ja, aber man muss ja auch ein bisschen was richtig machen. Mit der Rose kann man eben auch eine Rose ziemlich verletzen, dass sie eben gar nicht mehr richtig blüht oder gar nicht mehr richtig wächst. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich.
Naja, Wissenschaft würde ich nicht sagen. Also wir sagen gute fachliche Praxis oder gärtnerische Praxis. Also man sollte ihr natürlich schon ein bisschen Boden geben. Also man sollte mit den Wurzeln auch irgendwo wurzeln können. Wenn sie jetzt nur 10 Zentimeter hat, ist es ein bisschen schlecht. Sie ist halt ein Tiefwurzler. Ne? Also wir brauchen einen etwas tiefgründigen Boden im Idealfall. Und dann brauchst gar nicht mehr so viel. Vielleicht am besten natürlich im Frühjahr schneiden und im Frühjahr auch wirklich ein bisschen strammer schneiden. Ein bisschen Dünger im Frühjahr und im Sommer ist es dann schon das Bonusprogramm. Also wenn man dann im Sommer nochmal schneidet und im Sommer nochmal nachdüngt, dann hat man eben auch diese gute Nachblüte im Herbst rein. Aber jetzt für das Überleben der Rose noch nicht mal so wichtig, die ist da eigentlich schon ziemlich robust.
Ja. Wir reden natürlich, wenn man über einen solchen Garten spricht, auch über den Klimawandel, das ist klar. Wir haben eben auch aus Branitz beispielsweise die Nachricht, dass dort schon der Park ziemlich leidet unter dem Wasser, unter der Wasserknappheit und man es doch schon merkt, dass dann tatsächlich ein Klimawandel bei uns auch angekommen ist. Wie merkt es der Rosengarten?
Sie sehen es hauptsächlich an den Rasenflächen, ne? Also weil natürlich die Wassermengen, die wir abgeben dürfen, die sind begrenzt und auch die Zeitfenster, man darf jetzt im Moment gerade nur noch bis 9 Uhr wässern. Und das ist natürlich ein Problem. Da schafft man es einfach nicht, auch die Rasenflächen alle grün zu halten. Für die Rose selber ist es gar nicht das große Problem. Die ist Tiefwurzler. Wenn die einmal die Woche richtig Wasser bekommt, kommt die schon durch. Okay. Wenn sie mehr Wasser zur Verfügung hat, blüht sie halt etwas ausdauernder, blüht etwas besser. Aber ist jetzt nicht überlebenswichtig für die Rose. Aber natürlich, klar, wir sind auch eine touristische Einrichtung. Das soll ja auch immer schön bunt sein. Und da ist es natürlich schon besser, man hat mehr Wasser zur Verfügung. Aber natürlich im Moment, bei der jetzigen Witterungssituation, die Rasenflächen, da sieht man es. Die Bäume sieht man es nicht unmittelbar, aber die sind natürlich, die leiden noch mehr, weil die natürlich ähnlich wie im Farnitz nicht in der Lage sind, dann nochmal in noch tiefere Schichten nachzuwurzeln, wenn sie schon ein gewisses Alter haben. Und da sind wir noch in der Situation, dass wir noch nicht ganz so alt sind wie Planet. Also der Park ist ja, sagen wir mal, 50 Jahre jünger.
Ja.
Deswegen ist es noch nicht ganz so schlimm sichtbar am Baumbestand. Aber wir haben natürlich auch die Probleme, dass wir Grünastausbrüche haben oder Baumverluste, wenn halt noch nicht so in dem Maße sichtbar wie im Planet vielleicht.
Ja. Wie steuern Sie dagegen, wenn Sie ja gar nicht mehr wässern können, mehr wässern dürfen?
Wir versuchen es mit dem Wassermanagement nachzusteuern. Also wir haben uns da auf den Weg gemacht, das ist aber ein Mehrjahresprojekt, ein intelligentes Trinkwassermanagement zu installieren. Das heißt, wir steuern die Systeme nach, bauen die Systeme aus und haben da auch neue Steuerungstechnik im Auge, dass man bedarfsgerechter wässert. Also bisher lief das so mehr oder weniger nach Zeitschaltuhren und da hat man oft auch dann viel mehr Wasser auf die Flächen gebracht, als diese eigentlich tatsächlich gebraucht hätten in dem Moment. Hat nichts geschadet. Aber muss man das halt etwas zurückfahren und das geht halt mit moderner Technik, mit Kopplung, Klimastation, Wetterstation und Verdichtungsanlage.
Ja, ich habe mir jetzt auch Sensoren angeschafft, um genau zu gucken, braucht mein Rasen schon Wasser oder noch nicht. Und ich bin überrascht, wie selten der tatsächlich Wasser braucht. Früher fast jeden Tag gewässert und jetzt sagt der Rasen, nee, du brauchst noch gar nicht.
Ja, genau, da geht die Reise hin. Bei den Bäumen können wir natürlich nicht viel machen. Mhm. Also da ist dann eher das Problem, wenn man viel Wasser draufkippt, dass man sie halt noch mehr verwöhnt.
Ja.
Das geht wahrscheinlich langfristig nur über Sorten oder Artenumbau. Ne? Wir haben glücklicherweise jetzt die Situation, dass wir im nächsten Jahr oder jetzt aktuell eine Fördermittelzusage haben, im nächsten Jahr mit einem Projekt beginnen können, wo wir eine Wehranlage im Garten erneuern, die im Moment noch vorhanden ist, aber sehr stark baufällig. Und da wäre tatsächlich die Gefahr, wenn das Ding zusammenbricht, ist da der Wasserspiegel weg und dann würden uns eine ganze Menge Altbäume auf einen Schlag kaputt gehen. Und jetzt hat der Bund da ein Förderprogramm, wo Planitz im Moment, glaube ich, auch partizipiert. Da wird ja das Thema Baumuniversität jetzt gerade hochgefahren. Und über dasselbe Programm können wir diese Wehranlage finanzieren und können dadurch zumindest doch einen erheblichen Baumbestand erhalten und auch einen Wasserspiegel erhalten, was für unsere Bewilligungsanlage wichtig ist. Also der wird ja auch quasi auch davon beeinflusst.
Ja, also schon eine Wissenschaft für sich, gerade jetzt auch mit diesen Herausforderungen, so einen Park am Leben zu halten, ne?
Ja, Wissenschaft würde ich jetzt nicht nennen. Wir sind wieder beim Wort gute fachliche Praxis und man braucht halt auch viele, die das Verständnis dafür aufbringen, weil selbst wenn wir im investiven Bereich natürlich nur mit Fördermitteln arbeiten können, ne, Forst ist ja auch relativ hoch verschuldet, aber auch für diese Fördermittel braucht es immer diese Eigenanteile und für diese Eigenanteile braucht es dann auch die politischen Mehrheiten. Und da bin ich halt sehr froh, dass da auch in Forst dieses Grundverständnis für den Garten einfach da ist, dass man das zumindest bisher nicht in Frage gestellt hat.
Ja, also eben auch verstanden hat, dass es tatsächlich ein Aushängeschild ist, was ja auch wieder anderes Geld bringt. Ne?
Genau,
also Besucher bringt,
und ist halt, sagen wir mal, unsere Lokomotive, die dann doch den einen oder anderen in die Stadt ziehen soll und die auch diese Stadt interessant macht. Und es ist ja irgendwie auch ein Effekt der Ausstrahlung. Also wenn man jetzt Forst durch die Innenstadt geht, da ist halt durch den Krieg viel zerstört worden. Das ist vielleicht nicht so attraktiv. Es fehlt halt so dieser historische mittelalterliche Stadtkern. Ne? Den ja, Cottbus hat ja wenigstens einen Altmarkt noch und ein paar Straßenzüge. Und da können wir halt nur mit dem Rosengarten punkten. Und es wäre halt wirklich schade, also wenn dieses Fund dann nicht mehr wäre.
Ja, sagen Sie nicht nur mit dem Rosengarten punkten.
Ja, also in erster Linie natürlich, weil das so unser Kind ist. Natürlich haben wir noch ein paar andere Dinge, also mit dem Textilmuseum, auch eine sehr engagierte Kulturszene bei uns und Archiv verschwundener Orte, auch naturräumlich, glaube ich, ganz interessant. Und auch im Zusammenspiel an der Neiße mit den polnischen Partnern gibt es auch vieles zu entdecken. Ne?
Ja. Gibt es Lieblingsorte von Ihnen im Park? Der Park hat ja mehrere Teile auch. Es ist ja nicht nur einer. Also es gibt jetzt natürlich diesen Hauptpark, aber es gibt da noch ein paar Sachen, die da mit dazugehören. Gibt es so einen Lieblingsort, wo Sie sagen, da bin ich am liebsten, weil es am schönsten ist?
Ich glaube, das ist tages- und jahreszeitlich natürlich unterschiedlich, weil natürlich jeder Ort, je nach Bepflanzung und Situation andere Pluspunkte hat. Ne? Es gibt so einen Ort im Säulenhof, wo man innerhalb von wenigen Schritten ganz viele Parkträume einsehen kann. Ne? Das ist natürlich so, da kann man so Rosengarten im Schnellformat. Aber es gibt natürlich auch diese ganzen vielen stillen Ecken, schattige Plätzchen, wo man dann aus dem Schattenhaus so auf die Rosenbeete schaut und die sind mindestens genauso schön. Und meine Lieblingssituation ist natürlich, die Besucher gar nicht erleben können, wenn der Morgennebel über den Neißedamm wabert und so diese Sonnenaufgangsstimmung, das ist was ganz Besonderes.
Ja. Nun kann sich ja so ein Park wie Branitz immer auf Fürst Pückler beziehen. Der hat das mal so geplant, deswegen machen wir es auch so, stellen die Sichtachse wieder her oder pflanzen dort den Baum hin. Das ist ja in Forst jetzt in dieser Art und Weise nicht so. Es gibt keine Lichtgestalt wie so ein Fürst Pückler. Worauf beziehen Sie sich?
Zwei Sachen. Also erstmal ist es, also den historischen Bezug gibt es mit dem Graf Plühl, der ja quasi Forster Standesherr war Mitte des 18. Jahrhunderts und im benachbarten Förden seine Standesherrschaft oder seinen Sitz hatte. Und der Rosengarten ist zum großen Teil auf seinem Land entstanden. Also das war dann auch gräfliches Land seiner Nachfahren immer noch, als der Garten 1913 gebaut oder errichtet wurde. Man hat immer noch auch plastische Bezüge. Also der Kaskadentunnel, der jetzt im Herz des Neuheitengartens steht, der stand im Original mal 1913 im Rosengarten auf der anderen Stelle, ist dann auf die Schlosswiese des Grafen nach Förden gewandert und von dort wurde er, da liegt er immer noch in Ruinen oder in Resten und von da wurde er dann zurückgebracht. Ne? Oder zurückgebracht in Form einer Restauration, 2013 Rekonstruktion. Das ist der eine Aspekt, also historischer Bezug, also Graf Plühl ist schon noch da und könnte man jetzt noch eine Weile ausführen, dauert glaube ich für die Stunde zu lange. Der zweite Punkt ist, das ist halt, die Charakteristik ist halt, es ist ein Bürgergarten und der ist halt daraus entstanden, dass die Bürgerschaft von sich aus gesagt hat, 1913, wir wollen das und wir tun uns da zusammen und damals schon alle Vereine und Honoratioren und Stadträte und eben der federführende Verein der Gärtner und Gartenbaufreunde mit dem Paul Engwich damals. Und das hat auch den Garten über die Jahrzehnte bestimmt. Also es war immer die Bürgerschaft, auch nach der Zerstörung im Krieg, haben die zusammen in die Hände gespuckt und haben diese Gaststätte wieder aufgebaut. Und das macht den Garten eben aus. Wir haben nicht irgendwie so einen herzöglichen Garten, sondern eben die Forsterbürger haben das immer für sich gewollt. Und das ist auch, glaube ich, ein Stück weit, was den Garten heute noch trägt.
Ja, aber sagen wir, da wahrscheinlich auch eine hohe Identifikation, ne? Weil sie kommt ja aus der Stadt selbst dann.
Ja, natürlich. Also das ist, glaube ich, absolut identifikationsstiftend in jeder Hinsicht.
Ja. Rosengärten, das ist keine Erfindung in Forst, gibt es auch an anderer Stelle. Gibt es eine Zusammenarbeit, ist ein Austausch vielleicht sogar zwischen den Gärten?
Es gibt natürlich mehrere große Rosengärten. Der größte ist das Europa-Rosarium in Sangerhausen, von der Sortenanzahl her zumindest. Die sind 20 Jahre älter noch als wir. Ne? Und dann gibt es noch den Rosengarten in Zweibrücken, in Dortmund, im Westfalenpark gibt es einen. Also insgesamt über Deutschland verteilt sind wir zu siebt. Also es gibt da so eine kleine Gruppe, 7 Rosengartenleiter. Wir versuchen uns so einmal im Jahr, war natürlich jetzt Pandemiezeiten auch ein bisschen schwierig zu treffen und auch fachlich auszutauschen, weil man da natürlich doch eine Menge mitbekommt. Wir haben alle letzten Endes dieselben Probleme, ne? Dieselben Klimaeinflüsse irgendwo und auch dieselben wirtschaftlichen Zwänge, denen wir begegnen müssen. Und da bringt halt so ein Austausch schon sehr viel.
Ja, wird bei Ihnen auch gezüchtet?
Nein, also nein. Züchtung ist wirklich eine Sache für Rosenzüchter. Das sind in Deutschland, würde ich sagen, eine Handvoll Betriebe, die dann auch eine gewisse Marktrelevanz haben, also die in Stückzahlen produzieren, dass man sagt, okay, die stellen wir uns in den Garten, die kann man sich angucken und kann man sie dann auch im Fachhandel oder im Internet irgendwo finden und für sich bestellen.
Ja, also aber da mit den Züchtern haben Sie auch einen regen Austausch, um mal wieder was Neues zu zeigen, oder?
Ja, natürlich. Also es gibt... wir sind ja in der Rosenneuheitenprüfung auch mit beteiligt. Also es gibt 12 Prüfgärten in Deutschland, die Rosenneuheiten auf ihren Gebrauchswert prüfen. Und die treffen sich einmal im Jahr zu einer Abschlusstagung. Da werden dann quasi von dem jeweils im Abschlussjahrgang befindlichen Rosenklasse die Prüflinge ausgewertet. Und da bekommt man natürlich dann auch die Trends mit in der Rosenzüchtung. Ne? Ja. Also im Moment ist es ja das Thema Bienenfreundlichkeit, ne? Oder seit ein paar Jahren schon, dass man sagt, okay, wir legen da Wert drauf, dass wir jetzt bienenfreundlichere, wir waren schon immer nicht bienenunfreundlich, aber die halt dann auch eine gewisse Blühdauer haben. Das war bisher so bei den Bienenfreundlichen das Problem, dass dann schnell die Blätter abgefallen sind.
Ja. Also dann doch tatsächlich, Sie testen neue Rosen, pflanzen die an und gucken, wie die sich entwickeln?
Ja, also wir haben Prüfgarten, da werden dann im Jahr kommen da so zwischen 30 und 50 neue Sorten rein, die zur Neuheitenprüfung anstehen. Und da gibt es dann ein vorgegebenes Bewertungsschema und da muss man sich während der Blütezeit mindestens 6-mal im Jahr muss man im Prinzip diese Bewertungen vornehmen. Und am Ende des Jahres werden dann diese Werte alle beim Bundessortenamt in Hannover gesammelt und dann gibt es so die große Abschlussauswertung. Und für uns ist natürlich dann der Vorteil, dass wir bestimmte Sorten in der Prüfung haben, wo wir dann schon sehen, bevor die auf dem Markt sind, ob die überhaupt für uns in Frage kommen. Also wir sind dann doch relativ dicht am Puls.
Ah, spannend. Ja, wenn ich mir eine Rose kaufe, ist die vielleicht in Forst geprüft worden, wer weiß.
Ja, bestimmt. Also wenn es eine ADR-Rose ist, ist sie auf jeden Fall in Forst geprüft worden, zumindest wenn ADR nach dem Jahr 2015, das ist so ein Rosenzertifikat, kann man sagen. Seit 2012 ist Forst da mit dabei bei diesen Prüfgärten und seitdem laufen alle Prüfungen eben, die bundesweit laufen, auch bei uns durch.
Ja. Man spürt, dass Sie eine unglaubliche Begeisterung haben, eine Leidenschaft für den Garten. Also das spricht aus jedem Satz, den Sie hier heute auch gesagt haben. Wie ist das für Sie? Haben Sie das Gefühl, dass Sie im Forster Rosengarten arbeiten oder ist das auch zum Großteil Vergnügen?
Na, ich glaube, das ist das Problem, was ich so ein bisschen habe. Also das meiner Frau auch manchmal vermitteln muss, dass es eigentlich gar nicht Arbeit ist. Also wenn ich so spät nach Hause komme, öfters mal, kommt manchmal vor. Oder jetzt gerade im Juni kann ich mich eigentlich zu Hause austragen und das ist nicht gefühlt Arbeit, sind halt sehr viel schöne Aspekte, die man da erlebt. Ne?
Ja, zum Beispiel?
Wir hatten vorletzte Woche eine deutsch-polnische Fachtagung, wurde glücklicherweise über Internetmittel konnten wir das finanzieren. Da waren über 20 polnische Gäste aus der polnischen Rosenstadt, aus den Partnerstädten des Parkverbundes. Und hatten wir drei hochwertige Vorträge, haben das dann noch mit einer Rosengartenführung abgerundet. Also quasi das, was wir vormittags im Vortrag gehört haben, haben wir nachmittags dann in der Anlage uns angeguckt, wie das für uns praktikabel ist. Und das waren unheimlich positive Begegnungen und unheimlich positive Resonanzen und das gibt natürlich auch viel viel Kraft und viel Auftrieb für weitere Projekte.
Ja. Worin besteht Ihr Ehrgeiz als Parkmanager, als Werkleiter in Forst mit diesem Rosengarten? Wohin soll es gehen? Einfach nur erhalten oder sagen Sie, wäre schön, wenn wir vielleicht noch mal mehr Besucher bekommen könnten oder noch mal mehr Rosen anpflanzen könnten? Was ist der Ehrgeiz?
Naja, ich glaube, das eine bedingt das andere. Wir haben natürlich die Situation, dass Forst begrenzte finanzielle Möglichkeiten hat. Also wir müssen den Garten zukunftsfester machen und das geht natürlich nur mit bestimmten Investitionen. Also wir wir haben da schon noch Bedarfe in den nächsten Jahren. Und das geht aber auch nur mit Fördermitteln und natürlich auch mit dem politischen Verständnis, dass das passieren muss. Und natürlich geht das dann auch nur oder wird man dann auch an irgendwelchen Zahlen gemessen. Und natürlich sind dafür die Besucherzahlen natürlich wichtig. Das ist immer so ein Indikator, der rangezogen wird. Ich bin mal gespannt, ob man in 5 Jahren noch von der Pandemie spricht, ne? Weil wo dann die Zahlen eingebrochen sind, das muss man sehen.
Wie viele Besucher haben wir jetzt pro Jahr? Vor der Pandemie
Vor der Pandemie, also sind wir so zwischen 14.000 und 50.000 im eintrittspflichtigen Bereich, muss man immer sagen. Also wir haben ja von Mai bis September Eintritt, den wir da für den Rosenparkteil kassieren. Der Meerinselpark ist ja eigentlich ganzjährig oder ist ganzjährig geöffnet. Also wir gehen da eigentlich von 80.000 bis 100.000 Besuchern aus. Im Winterhalbjahr ist auch die Anlage öffentlich als öffentlicher Park zugänglich. Nur können wir da nicht zählen. Also der Aufwand wäre einfach zu hoch.
Ja. Und jetzt natürlich klar, die Zahlen gehen am Wochenende, wenn da Rosengartenfesttage sind, gehen die nach oben an diesem Wochenende. Was wäre so eine schöne Zahl, wenn Sie sagen, ja, so viel waren da?
Ich sag mal, 10 müssen sein für den Aufwand, den wir betreiben, 10.000. 15 wäre dann natürlich cool. Also 15.000, aber mehr vertragen wir dann auch nicht. Also 15.000 heißt, man hat dann samstags so 9.000 bis 10.000 drin, dann platzt es aus allen Nähten, dann ist es auch nicht mehr wirklich heimelige Gartenstimmung und dann ist es auch wirklich voll. Und das soll ja auch ein bisschen zusammenpassen. Also ich wünsche mir 15.
Ja, dann laden Sie doch mal leidenschaftlich ein jetzt für diesen Sonntag.
Ja, liebe Cottbusser und auch im Umland, wenn Sie heute noch irgendwie eine freie Stunde haben, kann ich Ihnen unseren Ostdeutschen Rosengarten sehr ans Herz legen.
Unbedingt vorbeifahren, das lohnt sich wirklich. Wunderschöne Anlage und jetzt vor allen Dingen auch wunderschöne Blütezeit. Dann wünschen wir Ihnen alles, alles Gute, nicht nur für dieses Wochenende, sondern eben auch für die Zukunft des Ostdeutschen Rosengartens. Stefan Palm, vielen Dank, dass Sie die Zeit jetzt gerade ermöglicht haben und da waren. Alles Gute für Sie, Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gerne. Danke. Das war 0355, der Cottbus-Podcast, und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf radiocottbus.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud, oder du hörst uns als Radioshow. Hier auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und auch immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch, ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.